Ein Indigena weist uns die Richtung zur Isla Incahuasi, der einzigen bewohnten Insel im Salar de Uyuni. Diese felsige Erhebung soll sich etwa in der Mitte des Salars befinden und ist unser heutiges Etappenziel. Noch ist sie aber wegen der Erdkrümmung nichts zu sehen. Nachdem wir uns einige hundert Meter auf tiefsandiger Piste abgemüht haben, befinden wir uns endlich auf der Salzpfanne. Über uns spannt sich der stahlblaue Himmel faltenlos. Als Sonnenschutz pfropfen wir unsere breitkrempligen Hüte über die Köpfe. Die körnige Oberfläche des Salars nimmt sich auf den ersten Kilometern wie ein Firnfeld aus. Schwarze Spuren von Reifenabrieb führen in verschiedene Richtungen, als wollte uns jemand damit in die Irre leiten. Zum Glück wissen wir, dass wir uns erst einmal rechts halten sollen. Wie aus dem Nichts wächst urplötzlich ein kräftiger Hund mit schwarzlockigem Fell aus dem Boden. Er folgt uns auf dem Fuß. Unser energisches Wete ignoriert der bockbeinig. Er denkt nicht daran abzuhauen. Immerhin gelüstet es ihn nicht, uns zu beißen. Wenn wir uns nicht verfahren, liegen etwa 120 Kilometer vor uns, bis die Salzwüste, die eine Fläche einnimmt, welche etwa einem Drittel der Schweiz entspricht, durchmessen sein wird. Das allein ist Grund genug, das Tier so rasch wie möglich abzuschütteln. Doch alle Drohgebärden zeigen keinerlei Wirkung. Es folgt uns wie ein unentrinnbarer Schatten. Und als Bärs Hinterrad Luft verliert und schon bald auf der Felge steht, legt sich der Hund mit einer Selbstverständlichkeit neben uns hin, als wäre er seit Jahren unser treuer Begleiter. Wir geben ihm bewusst keine Gabel von unserem Essen ab, keine Brotkrumme, nicht einmal die Rinde des Käses. Auch vom Wasser kriegt er keinen müden Tropfen. Er soll schließlich spüren, dass es uns mit der Aufforderung umzukehren ernst ist. Aber auch er bekräftigt entschieden und doch mit grandioser Nonchalance seinen Willen, bei uns zu bleiben, indem er nicht versucht, etwas von unserer Speise abzubetteln. Er bellt nicht, winselt nicht, ja, wedelt nicht einmal mit dem Schwanz. Ruhig und gleichmütig liegt er da, hingedrückt an den Boden im Schatten unserer Taschen. Während wir schlemmen, gönnt er sich ein Nickerchen. Jetzt versuchen wir, ihn mit einem Blitzstart zu übertölpeln. Doch sofort ist er hellwach, schnellt hoch und setzt uns nach. Die Ränder der meist sechseckigen Platten, des sich nun zeigenden Binnenwabenmusters im Boden, sind teilweise wegerodiert und liegen tiefer als die Flächen. Diese Rillen führen zu Schlägen auf unsere Räder. Später sind es nach oben gebauchte Platten, die unser Tempo drosseln. So hat der Hund ein leichtes Spiel, uns zu folgen. Vor uns treiben mehrere Inseln, dunklen Flossen gleich, auf dem gleißenden Weiß. Welche ist wohl die unsere? Jene, die wir dafür nehmen, oder eine ganz andere? Nun überprüfen wir unsere Fahrtrichtung mit dem Kompass, den wir auf der ganzen bisherigen Reise, also seit 3,5 Jahren, noch nie aus der Tasche gezogen haben. Die Messung bewegt uns zu einer Kursänderung. Während mehrerer Kilometer haben wir eine falsche Insel angepeilt. Denn gemäß unserer Karte müssten wir mit den chilenischen Schneebergen im Westen und dem Vulkan Tunupa im Rücken exakt südwärts halten. Von Minute zu Minute erstrahlt der Salar in makelloserem Weiß. Immer mehr werden wir Teil von ihm, gehen in ihm auf. Unsere Reifen greifen gut auf dem pickelharten Boden, denn die winzigen Salzkristalle sind messerscharf. Wie halten sich die mächtigen Pfoten des Hundes auf diesem Untergrund? Sie scheinen unversehrt. Die verhornten Ballen sind offenbar ähnlich resistent wie die Gumminoppen unserer Reifen. Mittlerweile hängt dem Vierbeiner aber die Zunge weit aus der Schnauze. Die beim Hecheln entweichende Feuchtigkeit verdichtet sich zu feinen Dampfwolken, durch die uns das Raubtier mit zur Seite geneigtem Kopf anblinzelt. Es hat gewonnen. Wir geben ihm einen Namen, Wasser zum Saufen und von unserem Essen ab. Ich spritze Negrito, dem Schwarzen, mit dem Bido einige Deziliter Wasser direkt in seinen dürstenden Rachen und Bea legt ihm einen Getreideriegel hin, den er mit seinen strahlend weißen Zähnen im Nu verzehrt hat. Mindestens für heute bleibt er unser Weggefährte. Vielleicht lebt er ja auf der Insel und ist mit uns auf seinem Heimweg. Nur ein einziger Jeep rast an uns vorbei, ansonsten sind wir und der Hund allein auf weiter Flur. Die Orientierung hat sich jetzt stark vereinfacht, denn wir folgen unterdessen Reifenabriebspuren, welche auf die bereits als kleiner dunkler Punkt am Horizont erkennbare Isla Incahuasi hinführen. Endlich zeigt sich die Insel in voller Pracht. Sie wölbt sich geheimnisvoll und glänzend wie der Rücken eines Wals aus dem grenzenlosen Weiß und haushohe Kakteen stecken wie Harpunen im Koloss. In einer Bucht liegt eine stilvoll erbaute Siedlung mit Restaurant und Herberge. Zwischen diesen Gebäuden stampft eine Indigena barfuß auf einem Haufen Quinoa-Körner herum, der sich in einer Steinmulde befindet. Als Bea sie fragt, was sie da tue, meint sie mit einem Augenzwinkern: Estoy bailando. Ich tanze. Sie hat Negrito noch nie im Leben gesehen. Er gehört also nicht auf diese Insel. So adoptieren wir ihn bis auf Weiteres und organisieren im Restaurant gleich einen blutigen Knochen, in den er hungrig seine Zähne schlägt. Im Gästebuch der Schutzhütte suchen wir vergeblich nach einem Eintrag von Sarah und Richard. Haben sie sich gestern in den Unbilden der Witterung verirrt? Oder hat sie das stürmische Windtreiben in einem Zug nach Uyuni geschoben? Die Matratzen und Wolldecken, die uns die freundlichen Betreiberinnen der Herberge auf die knarrenden Holzdielen gebreitet haben, tragen wir alsbald wieder in die Gestelle zurück. Denn zu streng ist ihre Ausdünstung, zu viele Ungewaschene haben sich schon in diesem Bettzeug gewälzt. Lieber verbringen wir die Nacht auf unserem eigenen Material. Negrito muss also draus bleiben. Geduldig harrt er auf dem eiskalten Steinboden im garstigen Wind aus. Einige Male kratzt er an der verschlossenen Holztür, um uns damit zu signalisieren, dass er noch da ist. Wir sind geneigt, für Negritos Lunchpaket im Restaurant ein Lamafilet zu bestellen, doch füllt die Köchin, die sich besser mit den Vorlieben von Hunden auskennt als wir, schließlich einen Topf mit Reis und Fleischklumpen undefinierter Provenienz. Kaum wieder auf dem Salar entdecken wir am östlichen Rand der Insel einen panzerähnlichen Wohnwagen. Der Tank gehört einem älteren deutschen Paar, das auf einer 6-jährigen Weltreise auch einen Hund mitführt und uns für Negrito eine Tagesration Trockenfutter mit auf den Weg gibt. Als wir nach einem kurzen Schwatz in die Unendlichkeit des Weißes entschwinden, bleibt Negrito über Gebühr lange zurück, was unsere Herzen ein wenig bluten lässt. Ist dieses Tier so untreu? Wir kommen nicht umhin, leicht bitterlich über uns selbst zu lachen. Da fegen wir nun über diese glitzernde Fläche, beladen mit Trockenfutter und Fleischklumpen, aber ohne Hund. Wir versuchen, uns mit leeren Flosken über den unerwartet raschen Verlust unseres Freundes hinwegzutrösten. Es ist ja viel besser, wenn er hier bleibt. Was hätten wir denn auch mit ihm anstellen sollen? Verstrickt in solcherlei Gefühlsmanipulationen springen unsere Herzen umso höher, als wir im Rückspiegel Negritli wie einen Pfeil über die scharfkantigen Salzkristalle schießen sehen. Wir warten. Auf ihn. Unseren Freund. Bei jeder Verschnaufspause, die wir für Negrito einschalten, legt er sich sofort in den Schatten der Räder. Nach wenigen Sekunden fallen ihm jeweils die schweren Glieder zu. Setzen wir uns jedoch erneut wieder in Bewegung, schreckt er unvermittelt auf, wie aus tiefem Traum erwacht, und trottet hinter uns her. Gegen Mittag aber beobachten wir, wie Negritos Kräfte schwinden und er sich immer wieder angestrengt die Pfoten leckt. Vermutlich schmerzen sie ihn als Tribut an die seit gestern Morgen bereits über 70 zurückgelegten Kilometer auf dem Salar. Mit Heißhunger macht er sich über sein Futter her. Kaum ist alles weggeputzt und der Topf restlos ausgeleckt, streckt er mit einem langgezogenen Gähnen die Läufe von sich und nickt ein. Besorgt untersuchen wir seine Pfoten. Aufgeschürft sind sie nicht, bestimmt aber gereizt und vielleicht auch ein wenig angeschwollen. Die scharfen Kristalle schädigen ihm die Haut wie ein grobes Schmirgelpapier. Vielleicht aber noch ärger ist der chemische Angriff in feuchten Zonen. Falls neben Natriumchlorid auch Carbonate in größeren Mengen im Wasser gelöst sind, ist der pH-Wert hoch. Diese Base zermürbt zusammen mit dem mechanischen Abrieb auf die Dauer jede Haut. Nicht umsonst werden den Lamas, die seit Menschengedenken in großen Karawanen Salz über den Salar transportieren, Lederschuhe angezogen. Da wir für Negrito kein passendes Schuhwerk dabei haben, muss er sich mit einer weniger schnittigen Lösung bescheiden. Behutsam stülpen wir ihm die vor langer Zeit in Laos gekauften Socken, in die seither unsere Trinkflaschen gehüllt waren, über die Pfoten und fixieren sie mit mehrmals umwickeltem Klebeband an den Schienbeinen. Ohne auch nur zu mucksen, lässt sich Negrito diese Manipulation gefallen. Als er endlich aufsteht und die ersten Schritte seines Lebens in Strümpfen tut, können wir uns vor Lachen kaum erhalten. Bei jedem Schritt hebt er seine Beine derart übertrieben hoch, als wate er durch tiefsten Sumpf. Schon bald aber hat sich das einfache Gemüt an sein neues Outfit gewöhnt und es trabt stolz, wie es uns scheint, in alter Frische neben uns her. Zum ersten Mal, seit wir Negrito kennen, entfährt ihm nun sogar ein Bellen, das wir wohl nicht ganz zu Unrecht als freudigen Jauchzer deuten. Frühzeitig wählen wir einen Lagerplatz und nutzen die letzten warmen Minuten des Tages für die Körperpflege und für das Schälen und Schneiden von Knoblauch und Kartoffeln für das Fondue. Mit einem von Jirira mitgetragenen Stein schlage ich die kräftigen Nägel aus einer Eisenwarenhandlung von Oruru in den steinharten Untergrund, um das Zelt daran abzuspannen. Unsere Heringe wären zu schwach dafür. Mit dem Sonnenuntergang hebt ein Farbenspiel der besonderen Art an. Die leicht aufstehenden Ränder der polygonalen Platten brechen das Licht in die Spektralfarben und bieten vor dem Hintergrund der langsam in der Dämmerung zerrinnenden Vulkanketten ein fantastisches Bild. Derweil sinkt die Temperatur von Minute zu Minute und peilt zielgerichtet minus 20 Grad an. Während sich Negrito draußen vom anhebenden Wind zerzausen lässt, schlemmen wir im Zelt unser Fondue aus La Paz zu Kartoffeln aus Salinas de Garcia Mendoza und Brot und Wein von der Isla Incahuasi. Die Dunkelheit wird einzig von den klar funkelnden Sternen am Firmament gebrochen. Bevor wir in die mit den Bettflaschen vorgewärmten Schlafsäcke schlüpfen, bereiten wir für Negrito mit alten Zeitungen und unseren weichen Duschmatten in der Apsis ein Lager und lassen den Reißverschluss offen, damit er jederzeit in sein Nest kriechen kann. Wir versuchen sogar, ihn mit einer Spur aus Trockenfutter hereinzulocken, doch ist er entweder zu stolz oder zu scheu, um unsere Einladung anzunehmen und bleibt draußen. Überwältigt von den Eindrücken der letzten Tage, liege ich noch lange wach und atme die geschauten Reflexionen des Lichts, atme die Weite des Salars und zerbrösle in Salzkristalle. So werde ich eins mit der meterdicken Kruste unter mir, die vor Jahrmillionen durch Verdunstung entstanden ist. Werde eins mit den frisch kristallisierten Salzkörnern über den feinen Rissen im Boden, die tagsüber die Sonnenstrahlen auffächern und zu dieser Stunde das letzte Licht erloschener Sterne auffangen. Werde aufgelöst und wieder ausgeschieden, verflüssigt und verfestigt im ewigen Rhythmus der Verwandlung, des Gedeihens und des Vergehens, des Ein- und Ausatmens. Als ich ihm mit Salz gesättigtem Wasser bei minus 20 Grad zu gefrieren beginne, schlafe ich schon längst tief und fest. In den Morgenstunden weckt mich ein schweres Schnaufen direkt an meinem Kopf. Negrito hat sich also doch noch eines Besseren besonnen, ist Kälte und Wind entflohen und hat sich ins Zelt gekuschelt. Im Funkeln des Sonnenaufgangs kochen wir uns Tee und eine Suppe. Negrito startet den Tag mit der letzten Ration Trockenfutter von den deutschen Panzerfahrern. Mit dieser Stärkung bringt er die restlichen Kilometer auf der Salzwüste mit Leichtigkeit hinter sich. Als er nach weit über 100 Kilometern Salarlauf endlich wieder Sand und Kies unter den Pfoten spürt, vollführt er aber dennoch ausgelassene Freudensprünge. Solches Terrain hat er die letzten 2,5 Tage gewiss bitterlich vermisst. Im Nest Golciani kaufen wir einem Mann saftige und süße Mandarinen ab. Er fragt uns einfühlsam über den schwarzen Hund an unserer Seite aus. Schließlich bietet er an, Negrito zu beherbergen, bis in 3 Tagen der Bus nach Jirira, Negritos vermuteter Heimat, vorfährt. Er werde den Hund dann dem Chauffeur anvertrauen. Negrito ist uns sehr ans Herz gewachsen, doch triumphiert der Verstand über die Gefühle. Wir sind eben doch primär Vernunftsmenschen. Die Vorstellung, Negrito bis Tierra del Fuego durch Sand, Salz und Beto-Wüsten hinter uns herjagen zu sehen, ist uns ein Graus. so ködern wir ihn der erst aufgekeimten Liebe zum Trotz in den Hinterhof des treuherzigen Mannes, dessen Frau bereits mit einem leckeren Fresstopf bereitsteht. Mit zittrigen Händen und bebenden Lippen binde ich Negrito mit einem Strick an einem Pfosten fest und kraule ihn dabei zum ersten Mal, was mir aber erst später bewusst wird. Schon wird er von den Kindern des fürsorglichen Paars liebkost. Negrito ist hier in guten Händen. Trotzdem kommen wir uns schäbig vor, als wir ihm, unserem Negrito, nun den Rücken kehren. Meine Augen sind feucht von zerdrückten Tränen. Aber auch Bea hofft auf der Fahrt zum nahen Uyuni, der Strick möge reißen. Doch suchen wir im Rückspiegel beide vergeblich nach dem schwarzen Pfeil Negrito, den wir, sollte er doch noch auftauchen, nie mehr hergeben würden.